Ja, jeder Vendor hat ja ungefähr so 5 bis 7 Accounts. Also das heißt, wir claimen jetzt schon für über 50.000 Accounts. Wir sind der größte Ersteller von Shortage Claims weltweit. Sind im direkten Austausch mit dem Amazon Global Shortages Team, haben die größten Vendoren auf der Plattform, Levi's, Puma, Colgate, Johnson & Johnson, Nestle, Unilever, viele weitere.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Heute zu Gast Henrik Rein von Dynetide. Moin Henrik.
Moin Florian.
Ja, schön, dass du da bist, bei uns im schönen Kiel. Du hast hier schon eine kleine Runde gedreht. Warst du mal hier?
Nee, tatsächlich noch nicht. Nee. Erstes Mal.
Okay, und wart ihr am Wasser oder wart ihr in der Innenstadt oder wo wart ihr?
Nee, ich bin direkt am Hauptbahnhof angekommen und dann einmal hier unten am Wasser lang gelaufen, das Kreuzfahrtschiff da gesehen oder Container, weiß ich nicht
mehr. Ja, ja.
Auf jeden Fall großes Schiff und schön habt ihr das hier.
Ja. Ich meine, Bahnhof ist ja immer schön, ne?
Ja, auch Bahnhof hier. Ist herrlich, ja. Vor allem, wenn man von Hamburg aus kommt, dann ist das jeder Bahnhof.
Ja, sind wir auch sehr stolz hier in Kiel. Auf den Techno, der da abends irgendwie sich 5-0 gegönnt wird. Naja, du bist heute hier, weil wir über ein Thema reden wollen. Und da muss man wirklich sagen, das ist ein Novum, weil dass wir hier mal irgendwie Tool-Anbieter bei uns haben, Service-Dienstleister, ist wirklich ganz, ganz selten. Aber bei euch muss man wirklich sagen, da steckt eine Menge Wert hinter. Es geht um so 2-4% vom Jahresumsatz, den man sich irgendwie als Vendor wiederholen kann. Als Seller hat man auch Möglichkeiten. Und das ist wirklich so ein starker Win, wo ich sage, okay, das müssen wir hier irgendwie mit aufnehmen. Bevor wir da aber reingehen, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
Genau, ich bin Henrik, komme aus Berlin aktuell mache ich für Dynetide bzw. 3Calls, wir haben gerade einen Rebrand am Laufen, machen wir hier Business Development für Deutschland und für Europa. Und wie du schon sagst, die Plattform, die wir da haben, die hilft im Prinzip, die Profitabilität von Vendoren zu steigern. Zwischen 2-4% des Jahresumsatzes sind wir so in der Lage, zurückzuholen von Amazon. Und das machen wir so, indem wir aus im Wesentlichen zwei Bereichen, einmal den Bereich der Shortages und den Bereich der ungerechtfertigten Abzüge, der sogenannten Overbillings, also überall da, wo Amazon ungerechtfertigt Gebühren und andere Abzüge in Rechnung stellt, dass man aus diesen beiden Bereichen die Beträge entsprechend dann für die Vendoren zurückholen.
Ja.
Genau.
Erzähl gerne nochmal so ein bisschen, was dich rumgetrieben hat. Also du bist ja in den letzten Jahren, also du warst, glaube ich, noch nicht immer bei Dynetide, ja. Sondern du hast ja eine bewegende Vergangenheit, klingt falsch, aber du hast an etwas gearbeitet, was bei uns in der Amazon-Branche auf jeden Fall ein riesiges Thema war. So.
Genau, also ich habe vor Dynetide war ich lange Jahre bei der BBG, Berlin Brands Group, ein großer Seller mit über 15.000 Produkten im Sortiment, über 10 eigenen Marken. Habe da mehrere Jahre das Neuproduktgeschäft geleitet, ungefähr 1.000 Launches pro Jahr auf allen Kanälen, Amazon in Europa, auch USA, eigene Webshops und andere Marktplätze auch. Und genau, das habe ich mehrere Jahre gemacht und dann, so ein bisschen diese FBA Aggregator Welle losging, also das Aufkaufen von Amazon Marken, was ein Riesenthema war ja vor einigen Jahren. Als das so losging, haben wir gesagt als BBG, wir sind ein großer Amazon Händler, wir haben eine Plattform, wir haben die Infrastruktur, lass uns doch auch Amazon Marken aufkaufen. Und da habe ich im Prinzip das M&A Geschäft mit aufgebaut. Da haben wir innerhalb von 2,5 Jahren knapp 40 Marken aufgekauft, Team von knapp 100 Leuten aufgebaut und das ist so ein bisschen das, was ich dann die letzten 2,5 Jahre bei der BBG gemacht habe.
Crazy. Wie viel Geld hast du da so ausgegeben?
Wie viel ich ausgegeben habe?
Ja, also beziehungsweise
für die Marken?
Ja.
Weiß nicht, ob ich das sagen kann.
Ungefähr.
Aber ich kann sagen, dass wir ein Funding von Bain Capital von 700 Millionen reingeholt haben.
Ja. Wahnsinn. Okay, genau. Es ging darum, wirklich Amazon-Marken also wirklich auch Unternehmen, die primär auf Amazon erfolgreich sind, aufzukaufen und da dann irgendwie aufgrund von irgendwie
Skaleneffekten, Wertschöpfungsverbesserungen genau. Und so weiter, halt irgendwie mehr Wert rauszuholen.
Genau, die Idee war im Prinzip, dadurch, dass wir ja eigene Marken hatten schon, die sich über Jahre etabliert haben, dass wir hingehen und gucken, okay, welche anderen spannenden Marken kann man kaufen auf Amazon und in ja die BBG integrieren, auf die Plattform aufsatteln, um dann genau das zu tun, sie hinzuheben, das Know-how von der BBG auch zu nutzen, um weitere Produkte zu entwickeln, internationale Expansion zu fahren und halt diese Marken, die wir kaufen, dann halt ja zu skalieren letztlich.
Wow, also würde ich sagen, wie lange hast du das gemacht?
Zweieinhalb Jahre.
Ja, okay. Und ungefähr so 10, 20 Jahre gealtert?
So ungefähr, ja. Ja, ja, aber auf jeden Fall Wahnsinnszeit, extrem viel passiert und ja, aber auch super viele Learnings, also unglaublich. Also ich meine, allein diese Founder von 40 Marken mal zu treffen, kennenzulernen, ja. die Businesses dahinter zu verstehen, die Überlegungen und so weiter, all das zu sehen, schon war eine sehr, sehr spannende Erfahrung.
Ja, würdest du sagen, das waren so in erster Linie schon erfahrene Unternehmer?
Ja.
Ja?
Also es waren alles Unternehmer, ja. Erfahren in dem Sinne, als dass jeder wusste da, was er da macht. Das definitiv. Ob da jetzt jeder vorher schon irgendwie sich profiliert hat, das weiß ich nicht, aber definitiv war jeder dieser Founder, die da die Marken geführt haben, ja, Vollblutunternehmer und cool. Voll in ihrem Thema.
Ja, ich meine, wo hat man schon mal damit zu tun, ne? In so kurzer Zeit irgendwie so viele Unternehmer, die das, was sie da gebaut haben, irgendwie, muss man auch sagen, für die wahrscheinlich irgendwie so ein life-changing Moment, den man denen irgendwie ermöglicht hat, wo man ja. die begleitet hat.
Ja. Über die Zeit zu verkaufen.
Wahnsinn. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Alright, und jetzt ein paar Jahre später bist du immer noch irgendwie im Amazon-Kosmos.
Genau, also natürlich im Amazon-Kosmos jetzt mit DimeTide und mit 3Calls weiterhin. Und dann habe ich noch ein, zwei weitere Projekte mit einem Partner, wo wir selber auch Produkte und Marken entwickeln für Amazon-Markt in den USA. Das heißt, ich bin nach wie vor in der Amazon-Welt unterwegs.
Ja, ja, okay. Und da insbesondere dann bei den eigenen Projekten auf den US-Markt.
Genau.
Fokussiert.
Genau.
Ja, okay. Ja. Sagt man ja auch, ne? Ich meine, wir hatten uns vorhin drüber unterhalten. Ich glaube, einigen können wir uns mal so mindestens irgendwie Faktor 5.
Ja, ja, bestimmt. 5 bis 7.
Ja. 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 Wow. Also.
Versus Euro, versus Deutschland, ne? Also. Ja.
Ja, schon beeindruckend. Also irgendwie, da freue ich mich schon, wenn wir da irgendwie in einiger Zeit nochmal irgendwie uns auf ein kleines Update treffen. Irgendwie, weil man kann euch sagen, du gehst jetzt irgendwie erst mit auch demnächst an den Start.
Genau.
Ich glaube, irgendwie so die ganze Hintergrundarbeit ist hoffentlich irgendwie soweit getan. Ne? Das heißt irgendwie Sourcing, Nische, Strategie und so weiter.
Ja.
Und dann irgendwie schauen wir, wie das Ganze Früchte trägt. Alright. So, jetzt sind wir aber, das heißt nicht im Startup-Bereich, das ist glaube ich falsch, aber bei deinem Teil arbeitet ihr ja mit wirklich Unternehmen zusammen, die auf Amazon auf einer ordentlichen Umsatzgröße unterwegs sind, ne?
Ja.
Für Seller und Vendoren. Du hast jetzt gerade schon mal so kurz angeschnitten. Erzähl aber mal ein bisschen was zu DimeTide, also von der Größe, wo kommt ihr her, wie viele Brands arbeitet ihr zusammen?
Genau, also DimeTide / 3Calls sage ich jetzt immer dazu, weil es, wie gesagt, gerade gerebrandet wird. DimeTide hat ursprünglich angefangen vor 5,5 Jahren in den USA als Recovery-Plattform für Vendoren. Und genau, das hat sich ja sehr, sehr dynamisch entwickelt und wird mittlerweile weltweit von über 1000 Vendoren verwendet, um ja Profitabilität zu maximieren. Ja, jeder Vendor hat ja ungefähr so 5 bis 7 Accounts. Also das heißt, wir claimen jetzt schon für über 50.000 Accounts wahrscheinlich, sind der größte Ersteller von Shortage Claims weltweit, sind im direkten Austausch mit dem Amazon Global Shortages Team, weil die uns dann häufig auch mal so ein bisschen mit an die Hand geben, hey, ihr macht so viele Claims auf, strukturiert die doch mal vielleicht so, dass wir das besser bei uns auch verarbeiten können, ja, solche Sachen. Also sind, glaube ich, ein sehr, sehr großer Player in dem Bereich, haben die größten Vendoren auf der Plattform, die man so kennt, Levi's, Puma, Colgate, Johnson & Johnson, Nestle, Unilever, Signify, viele weitere. Und ja, genau, das Geschäft entwickelt sich dynamisch. Vor allen Dingen, weil es eine sehr, sehr spannende Lösung ist für die Vendoren, da wir komplett automatisiert arbeiten. Mhm. Es ist nicht so, dass jetzt ein Vendor mit uns irgendwie Aufwand hätte oder Ressourcen abstellen müsste, sondern es ist wirklich so, die Plattform, Ziel der Plattform ist es, hinter den Teams, sage ich mal, der Vendoren herzukehren, ja, vollautomatisiert, relativ geräuschlos und ja, reines EBIT letztlich in die Kasse zu spielen, weil das ist
Das ist ja, was es ist. Das, was wir zurückholen, läuft direkt ins Betriebsergebnis und steigert entsprechend dann den Gewinn.
Ja, immer nur vom aktuellen Jahr oder holt ihr teilweise auch irgendwie...
Genau, das ist das Spannende im Vendor-Geschäft. Im Seller-Geschäft ist es ein bisschen anders. Im Vendor-Geschäft ist das Spannende, dass wir über mehrere Jahre auch in die Vergangenheit zurückgehen können. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie lange oder wie viele Jahre wir das können. Aber wir sagen immer so, circa 4 Jahre aus der Vergangenheit sind wir in der Lage, Beträge gut zurückzuholen. Ab einem bestimmten Punkt nimmt da die Wahrscheinlichkeit, dass man Beträge zurückholt, ab. Da sagt Amazon, okay, ab einem bestimmten Punkt verjähren die Beträge einfach. Aber so um die 4 Jahre können wir zurückgehen und können die Accounts analysieren, auch vollautomatisiert identifizieren, was liegt an Potenzial in diesen letzten 4 Jahren, was wir noch zurückholen können. Ja. Und da kommen dann initial, wenn wir anfangen mit dem Claiming für die Vendoren, kommen dann natürlich initial aufgrund dieser langen Lookback-Period schon interessante Beträge zustande. Und dann geht's kontinuierlich weiter auf Quartalsebene, dass man dann auf Quartalsebene dann im fortlaufenden Prozess das Gleiche tun.
Ja. Ich meine, 2-4% vom Jahresumsatz, also das ist ja schon echt eine ganze Menge. Lass uns mal ein bisschen reingehen. Also wir haben eine Lösung für Seller und Vendoren. Wir fangen mal mit Vendor an. Mhm. So, du hast es vorhin schon gesagt, Shortages, Overbillings. Lass mal reingehen. Was bedeutet das für einen Vendor, wenn ihr euch das Thema Shortages
genau, Shortages, was wir immer machen, bevor wir überhaupt mit Vendoren anfangen, ins Claiming einzusteigen, wir machen einen sogenannten Free Audit. Mhm. Der ist komplett kostenfrei und unverbindlich. Den kann jeder Vendor bei uns buchen. Und den machen wir auch sowieso, auch selbst wenn ein Vendor mit uns zusammenarbeiten möchte, sagen wir, okay, wir machen erstmal ein Audit und schauen uns die letzten 4 Jahre an. In diesem Audit analysiert die Plattform im Bereich der Shortages und im Bereich der Overbillings, was sind die Beträge, die die Plattform findet. Dann werden die Beträge dem Vendor vorgestellt und dann sagen wir, ja, so und so viel, 100.000 Euro haben wir im Bereich der Shortages gefunden, die wir für euch zurückholen könnten. Aus den und den und den Jahren, also da gibt es auch einen detaillierten Breakdown, aus welchen Jahren diese Findings sind. Das Gleiche machen wir im Bereich der Überberechnung beziehungsweise der Overbillings, wo wir auch 4 Jahre zurückgehen und sagen, hey, das sind die Beträge aus der Vergangenheit, die wir für euch finden. Genau. Und da liegen Logiken dahinter natürlich. Im Bereich der Shortages können wir aufgrund von Abverkaufszahlen, Lagerbewegungen, POs, Datenmodell aufbauen und sagen, okay, wo ist es zu Shortages gekommen, wo nicht. Und auf Basis dieses Datenmodells kann man relativ mit einer digitalen Beweisführung sozusagen das ermitteln, wie hoch die Beträge da sind.
Ja.
Im Bereich der Overbillings, vielleicht um das kurz abzuschließen, im Bereich der Overbillings, da geht es um falsche Abrechnungen jeglicher Art. Mhm. Wir haben über 100 verschiedene Abrechnungsfehler in der Plattform, die Amazon unterlaufen. Die sind immer auch mal so ein bisschen davon abhängig, was für ein Geschäftsmodell fährt der Vendor. Ist es einfach nur Verkaufen oder ist es Subscribe and Save oder andere Dinge? Ja. Insgesamt sind es über 100 Abrechnungsfehler, auf die wir prüfen.
Ja.
Jede einzelne Zeile, die wir aus der Vendor Central API auslesen können, wird gegen diese 100 Abrechnungsfehler analysiert, sodass wir sehr, sehr granular unterwegs sind und das auch rückwirkend für die 4 Jahre machen. Und das ist so ganz grob Vorgehensweise in diesen beiden Bereichen.
Lass mal ganz basic bleiben. Gib uns doch mal, vielleicht gehen wir kurz bei den Overbillings rein. Sagtest dann, okay, es gibt irgendwie über 100 mögliche Fehler, die gemacht werden. Nenn mal so ein paar exemplarisch.
Genau. Das sind zum Beispiel Sachen wie nicht eingehaltene Koops in irgendeiner Form. Es sind bestimmte Konditionen in den Koops enthalten. Die werden aufgrund von irgendwelchen von irgendwelchen Buchungsfehlern werden die nicht richtig verrechnet. Zeiten, für die bestimmte Dealpreise vereinbart werden, werden nicht richtig eingehalten. Lightning-Deals werden nicht richtig abgerechnet. Subscribe and Save wird falsch abgerechnet seitens Amazon. Wir haben häufig Wechselwirkungen, das ist auch ein großer Punkt, zwischen Shortages und Gebühren, sodass häufig Shortages-Mengen, die eigentlich gar nicht im Lager angekommen sind, trotzdem zu Gebühren führen. Das sind Dinge, die wir prüfen. Und dann gibt's viele weitere Punkte, Rundungsfehler, die einfach im Backend passieren bei Amazon, die zu falschen Abrechnungsfehlern führen. Und 95 weitere Fehler.
Wahnsinn. Macht man das mit Absicht?
Nein.
Okay, dann lass doch gerne mal bei den Shortages auch nochmal reingehen. Erklär mal hinter, was verbirgt sich dahinter?
Genau, Shortages, ich glaube, das vielleicht noch mal ganz kurz, um die Brücke zu den Overbillings zu schlagen. Overbillings sind häufig das, was die Vendoren am wenigsten auf dem Schirm haben.
weil das auch am schwierigsten ist zu identifizieren. Mhm. Ob da irgendwelche Rundungsfehler im Backend passieren bei der Zusammenstellung der Rechnung oder irgendwelche Koops und Zeiten da Verschiebungen passieren, das ist sehr, sehr schwer, das nachzuvollziehen, weil Amazon halt kein vernünftiges Reporting zur Verfügung stellt, wo der Vendor sagen könnte, okay, das ist die Gebührenstruktur, das rechnet ihr mir ab, passt das? Mhm. Gibt's nicht. Deswegen Overbilling sehr, sehr intransparent und von dem wissen häufig Vendoren nicht. Bei den Shortages ist es anders, weil da ist es relativ einfach zu verstehen. Ich schicke 10.000 Stück ins Lager und es kommen 5.000 an. Das ist sehr, sehr, also verhältnismäßig einfach zu sehen. Und deswegen ist das häufig deutlich transparent, also deutlich präsenter, dieses mhm. Thema. Ja, und Shortages, wie ich schon gerade gesagt habe, ist genau das. Sind Fehlmengen, die im Lager stattfinden. Ich schicke eine bestimmte Menge hin, aber es werden nur statt 10.000 werden 5.000 eingebucht und dann ist die Frage, okay, wo sind die anderen 5.000? Und das sind dann diese Fehlmengen, die da entstehen. Genau, können natürlich auch bei Retouren können Fehlmengen entstehen und auf andere Art und Weise, aber im Grunde geht's da um verlorene Artikel im Lager.
Okay. Ja, das heißt, wenn Amazon Artikel verliert, will der Hersteller für logischerweise was haben.
Genau, dann kommt der Vendor natürlich, wird er sagen, ja, ich möchte meine 5.000 €, meine 5.000 Stück, erstattet mir die bitte. Ja. Ich habe die 10.000 abgeschickt, es sind 5.000 angekommen, dann sagt Amazon, ja, bitte nachweisen und dann geht halt der Schweinezyklus los.
Ja.
Wie wird man das nachweisen? Wie ist die Kommunikation mit Amazon? Welche Dokumentationen fordern die und so weiter und so weiter? Und am Ende einigt man sich auf irgendeinen Deal dann in der Regel, wo dann Amazon sagt, okay, wir erstatten euch irgendwie vielleicht 30% von den Shortages und dann sagt der Vendor, okay, alles klar.
Ja.
Nehme ich, weil es besser als gar nichts.
Muss man da den Versanddienstleister, mit dem man die Ware zu Amazon schickt, immer zwangsweise irgendwie mit im Boot habt in der Kooperation? Oder?
Kann man machen, bringt aber nichts.
Okay.
Amazon fragt dann häufig nach Proof of Deliveries oder BOLs oder anderen Dokumentationen, die dann diese Warenlieferungen belegen sollen. Mhm. Aber es ist so, dass wir Kommunikation von Amazon haben, dass diese ganzen Dokumentationen offiziell von Amazon nicht anerkannt werden als Proof. Mhm. Trotzdem, das ist ein Paradox, aber das ist so. Trotzdem fragt Amazon nach diesen Dokumentationen. Die Vendoren reichen sie ein. Amazon lehnt die Cases ab. Das heißt, da passiert ganz, ganz viel Arbeit an Dokumentation einreichen, der eigentlich am Ende zu wenig führt, weil offiziell Amazon diese Dokumentation nicht anerkennt als Proof.
Okay, aber das ist quasi die Verhandlungsbasis, von der man dann ausgeht, ne? Wo man sagt, okay,
genau.
Wir sagen, das ist so. Amazon sagt, nö. Und dann sagt man, ja gut, okay, aber das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Jetzt müssen wir uns irgendwo in der Mitte treffen, mal einfach gesagt.
Genau, dann gibt's ein bisschen Back and Forth und dann gibt's vielleicht ein bisschen Verhandlungen am Ende. Manchmal lehnt Amazon die Claims komplett ab, aber manchmal sagt Amazon auch, wir zahlen euch 20-30% des Warenwertes. Das ist dann immer so ein bisschen Case by Case und wie gut man es auch belegen kann.
Ja.
Und da haben wir in der Plattform den Ansatz, dass wir keinerlei Liefernachweise oder Ähnliches brauchen für das Claiming, sondern das rein auf Basis unseres Datenmodells machen. Was ich anfangs versucht hatte zu erklären, anhand von Abverkaufszahlen, anhand von Liefermengen, anhand von Lagerbewegungen und so weiter. Da gibt es eine Vielzahl an Datenpunkten, die da reinlaufen in das Modell. Und auf Basis dieses Modells wird dann digitale Beweisführung, wie gesagt, erstellt, um Amazon zu zeigen, hey, da ist es zu Shortages gekommen, da nicht. Und so machen wir das im Prinzip, dass wir ohne Belege im Prinzip claimen und dadurch natürlich auch die Plattform vollautomatisiert läuft.
Ja. Schädigt man dadurch der Beziehung zwischen dem Vendor und zwischen Amazon? Nee.
Gar nicht. Weil was wir explizit nicht machen, wir gehen nicht hin und drohen mit irgendwelchen Legal Actions, was auch wovon auch abzuraten ist, weil da Amazon sowieso den längeren Atem hat und riesen Legal Teams und so weiter. Also davon raten wir immer ab, diesen Weg zu gehen. Das ist was die Beziehung sicherlich beschädigen könnte. Bei uns ist es ja so, wir eröffnen Fälle, sagen Amazon, hey, wir haben die und die Shortages gefunden, wir haben die und die Overbillings gefunden. Und dann ist ja Amazon letztlich in der entscheidenden Position, um zu sagen, okay, wir zahlen euch das aus oder wir lehnen den Case ab. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, sagen wir mal, dass Amazon den Case ablehnt und zumacht.
Ja.
Dann gibt's kein Geld.
Ja, ja.
Das war's. Okay. Aber wir sehen ganz häufig, dass Amazon dann halt doch bereit ist, Dinge auszuzahlen, weil die Sachlage einfach dementsprechend ist. Und da haben wir noch in keinem der Fälle irgendwie jetzt irgendwelche negativen Backlashes gehabt oder so.
Okay, das heißt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, Amazon, ne, ihr sagt, ihr habt irgendwie 10.000 irgendwie Artikel an Amazon geschickt. Amazon sagt, nö, sind nur 5.000 irgendwie halt angekommen. Und dann sagt ihr, okay, wir können das jetzt aber hier belegen. Mhm. Dann meldet Amazon sich mit einem Gegenangebot, sagt, okay, bin bereit, dir irgendwie 20% von dem zu erstatten, was da an Schaden entstanden ist. Und du sagst, und dann geht ihr nochmal rein und sagt, nö, reicht uns nicht? Oder
ja, genau. Also typischerweise, wenn wir claimen, wir sagen mal so zwischen 40-60% in Shortages sind wir in der Lage zurückzuholen. Und dann ist es auch so, wenn Amazon dann mit einem Gegenangebot kommt, dann können wir auch relativ gut sagen, ist das ein gutes Angebot oder nicht. Typischerweise sind immer 10-15% mehr drin.
Ja.
Da würden wir dann auch dann entsprechend in die Verhandlungen mit Amazon gehen. Natürlich immer in Abstimmung mit dem Vendor. Aber da verhandeln wir auch solche Angebote danach und holen dann durchaus nochmal 10-15% mehr raus.
Ja, okay. Das heißt, das ist quasi das Einzige, was dann noch irgendwie manuell erfolgt.
Genau.
Ja. Okay, wie groß ist euer Team so in Deutschland für so Verhandlungen?
Also wir haben ein internationales Team, was schwer zu sagen. Also ich würde mal schätzen, weiß ich nicht, 20, 25.
Ja, schön Software-Romantik.
Ja.
Ja, okay.
Also wir haben halt so viele Vendoren, dass du schon auch Wahnsinn. Irgendwie ein Team brauchst, um das zu handhaben. Ich kann die Zahl ehrlich gesagt nicht parat, aber.
Ja, aber es scheint ja hinzuhauen mit irgendwie wenig Headcount, dass man auch diesen Verhandlungspart, der am Ende dann noch dann irgendwie nötig ist.
Ja, das ist das ist relativ überschaubar, aber trotzdem aufgrund der Vielzahl der Vendoren und der Vielzahl der Claims kommt da trotzdem ein bisschen was zusammen.
Ja, okay, verstehe. Gut, das Ganze funktioniert irgendwie für Vendoren, haben wir verstanden. Das Ganze funktioniert aber auch für Seller, vielleicht in kleineren, anderem Rahmen. Erzähl mal, wenn ich irgendwie Seller bin, gelten da auch irgendwie das, gilt es da auch, dass ich so 2-4% vom Jahresumsatz zurückholen kann?
Ja, auch ungefähr ähnliche Range. Gibt es ein paar Einschränkungen. Beim Seller-Bereich sind wir nicht in der Lage, 4 Jahre zurückzugehen und aus der Vergangenheit Beträge zurückzuholen, sondern da geht es eher um die 30 bis 60 Tage. Mhm. Muss dazu sagen, ich bin selber im Seller-Bereich jetzt nicht so 100%ig drin, was jetzt so die Details des Tools angeht. Da gibt es nochmal einen Vertical bei uns, die sich speziell um den Seller-Bereich kümmern. Aber im Grunde ist es ähnlich. Es läuft auch komplett automatisiert durch. Genauso wie im Vendor-Bereich auch, arbeiten wir da rein erfolgsorientiert. Ja, bei uns gibt es keine Fixkosten, keine Upfront-Fees oder ähnliches, sondern da sitzt man tatsächlich sowohl im Vendor- als auch im Seller-Bereich im gleichen Boot. Nur wenn wir was zurückholen, dann profitieren wir auch als Company davon.
Ja, okay, verstehe. Und ist es denn so, was sich ja irgendwie auf Logistik bezieht, dass ich dann als Seller wenn ich FBA nutze, nutzen kann?
Okay. Ja, schon, das muss man auch dazu sagen, es ist vor allen Dingen für die Seller spannend, die FBA-Seller sind. Genau.
Ja, okay.
Wenn wir das analysieren, wir im Seller-Bereich, schauen wir uns vor allem den FBA-Bereich an, alles, was da daneben gehen kann, falsche Gebühren, Shortages im Inbound, verlorene Artikel im Lager, falsche Retouren, leere Retouren, all diese Sachen, die sich da im FBA-Bereich abspielen könnte. Darum geht es im Seller-Bereich.
Ja, okay, verstehe. Genau, was ich auch schon gelernt habe, so das ganze Thema Lookback-Fenster ist irgendwie sehr, sehr wichtig für euch.
Ja.
Gab es da in den letzten Jahren mal Bewegung, weil Amazon geht das ja bestimmt mit und je geringer ich diese Lookback-Fenster mache, desto irgendwie geringer auch der potenzielle Lust vielleicht so aus Amazons.
Ja, absolut. Da ist viel Bewegung auch drin, sowohl im Seller-Bereich als auch im Vendor-Bereich. Beim Seller-Bereich wurden diese Fenster kontinuierlich gekürzt, wo wir jetzt irgendwie bei 30 oder 60 Tagen sind. Ich weiß das nicht ganz genau, aber die Fenster werden nach und nach gekürzt. Das gleiche sehen wir im Vendor-Bereich auch.
Ja.
Wir waren in der Lage, irgendwie 5 Jahre zurückzugehen. Jetzt sind wir noch bei 4. Aber man muss auch sagen, umso älter die Claims werden, umso eher lehnt Amazon solche Claims ab.
Ja,
das heißt also auch 4 Jahre alte Claims haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, abgelehnt zu werden als jetzt aktuelle. Deswegen sagen wir jetzt nicht nur aus Sales-Sicht natürlich, aber auch einfach auch grundsätzlich aus Sicht des Vendors ist es immer gut, diese Claims, ob sie es jetzt selber aufmachen oder über eine Plattform wie uns, so schnell wie möglich aufzumachen, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit, Geld zurückzubekommen, ist.
Ja. Auf jeden Fall bei Shortages, ne? Overbilling scheint ja ein bisschen komplexer zu sein,
dass
man das so selbst mitbekommt. Ich finde es immer krass, wie so eine Plattform von der Größe dann halt einfach sagt, so ja, ich lasse einen gewissen Teil zu, gewissen Teil aber auch nicht. Ne? Das ist ja genauso wie bei Reviews, ne? So in der Vergangenheit gab es ja auch da irgendwie so eine, wir haben uns gerade im Vorfeld schon kurz drüber unterhalten, irgendwie eine Rechtsprechung, die, wenn du Falschbewertungen irgendwie auf einer Plattform hast, die Plattform in die Haftung nimmt, wenn die halt irgendwie beanstandet werden und die Plattform die weiter online lässt. Player wie jetzt in Yameda und Co. reagieren da sofort, nehmen Bewertungen online, wenn man das offline, wenn man das beanstandet, dann muss der Bewertungsverfasser das belegen. Amazon ist so groß, dass die einfach sagen, ja, mach doch, alles gut. Keiner will so einen Rechtsstreit mit Amazon.
Nee, keiner will einen Rechtsstreit mit Amazon. Und Amazon ist, glaube ich, so eine Kombination aus einfach der Größe, die Amazon erreicht hat, und auch der marktbeherrschenden Stellung. Ja. Auf der einen Seite sind sie so groß, dass sie auch sehr, sehr langsam sind und vielleicht es auch gar nicht irgendwie intern können. Auf der anderen Seite sind sie zusätzlich Monopolist, mehr oder weniger, und müssen es auch nicht.
Ja.
Und das ist dann so.
Ja, ja. Unterschrieb will sich auch keiner verscherzen.
Passiert jetzt nicht viel irgendwie, auch wenn da irgendwie einer sich beschweren würde.
Ja, ja, ich find's immer wieder verrückt. So, ja, jetzt gibt's ja hier, also ich glaube, das haben viele Vendoren auch schon mal gehört, auf dem deutschen Markt. Ne, ihr kommt jetzt sehr vom, also ihr seid eine internationale Company, bei den USA riesig, ne, kommt jetzt hier immer mehr nach irgendwie Europa. Hier bei uns irgendwie in Deutschland haben sicherlich irgendwie viele Vendoren schon mal so von Baros gehört, ne, auch das irgendwie der Transparenz halber hier nochmal aufgeführt. Wie guckst du darauf? Also gibt es irgendwie Unterschiede? Sagst du, Mensch, macht's in Kombination, sucht dir das eine oder das andere?
Genau. Also grundsätzlich erstmal, wir sind in der gleichen, im gleichen Bereich unterwegs. Mhm. Ne? Also Baros macht ja auch Ähnliches, Shortages zurückholen, und ja, das machen wir auch. Ich glaube, Unterschied zwischen uns, es gibt ja auch noch andere Lösungen außer Baros.
Ja.
Und genau wie im Seller-Bereich auch, ist es so, dass jede Claiming-Plattform unterschiedliche Logiken verbaut hat, auch eine unterschiedliche Tiefe an Logiken verbaut hat. Und ja, dadurch unterschiedliche Ergebnisse erreichen. Wir haben es jetzt ganz häufig gesehen, dass wir, obwohl Vendoren schon 2-3 Jahre ein Tool wie Baros oder andere Tools auch im Einsatz hatten, dass wir trotzdem noch in der Lage waren, signifikante Beträge auch aus der Vergangenheit zurückzuholen. Vor allen Dingen in dem Bereich der Overbillings. Das ist ein Bereich, der sehr, sehr gut bei uns in der Plattform eingebaut ist, mit den über 100 Abrechnungsfehlern. Und da, glaube ich, haben wir eine Tiefe, die jetzt wenig andere Tools haben. Und das sehen wir auch in unseren Audits. Immer wenn wir so ein Audit machen und die letzten 4 Jahre analysieren, dann können wir sagen, okay, das sind noch zusätzliche Potenziale, die wir zurückholen können. Das sind Beträge, die noch nicht geclaimed wurden. Das sind Cases, die noch nicht aufgemacht wurden. Und hinter diesen Beträgen könnte man dann hinterhergehen. Und dafür ist, wie gesagt, unser Audit ganz gut, weil man da das, wie gesagt, kostenfrei und vollkommen unverbindlich einmal aufzeigen können. Ja, dann haben wir noch, glaube ich, Unterschiede in der Gebührenstruktur. Ich glaube, es gab bei Baros mal irgendwie eine monatliche Gebühr, gibt es, glaube ich, grundsätzlich. Die haben wir nicht. Mhm. Wir arbeiten rein erfolgsorientiert. Bei Baros, glaube ich, ich weiß nicht, wie hoch da die manuelle Komponente ist. Ich glaube, sie ist ein bisschen höher als bei uns. Beziehungsweise bei uns gibt es keine manuelle Komponente. Wir arbeiten vollautomatisiert. Also Automatisierungsgrad ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied. Und ja, ich glaube, das waren so die wesentlichen Punkte. Ja. Und genau, was du da sagst, Tool-Stacking, auch da im Seller-Bereich machen es viele.
Ja.
Die haben ganz viele, es gibt viele Seller, die einfach ein GT da und Seller-Logic und so weiter kombinieren. Das Gleiche machen viele Vendoren mittlerweile auch im Vendor-Recovery-Bereich, wo sie sagen, okay, Baros nutzen sie weiter für Shortages, uns nehmen sie für Overbillings.
Ah,
das kann man sehr, sehr gut kombinieren. Ja. Wie das im Detail funktioniert, kann ich gerne dann irgendwie nochmal erklären, falls ein Vendor Interesse daran hat, aber es funktioniert sehr gut.
Ja, ja, okay, verstehe. Und da es jetzt irgendwie auch erfolgsbasiert ist,
genau, gibt's keinen.
Also kann man es ja eigentlich doppelt irgendwie beauftragen.
Was
nehmt ihr so an?
An Standard-Fee bei 20%.
Ja.
Und umso größer der Vendor ist, umso haben wir ein bisschen Verhandlungsspielraum. Auch da, sage ich mal, ist immer gut, diesen Audit zu machen, weil wir in dem Audit sehen, über was für ein Potenzial reden wir denn eigentlich? Und wenn das Potenzial aus dem Audit entsprechend hoch ist, dann kann man auch sicherlich nochmal über die Rate sprechen.
Okay. Das heißt, wenn ich jetzt mal so grob meinen Taschenrechner anschmeiße, wir haben irgendwie deutlich über 1000 Kunden, macht das Ganze für die richtig großen global. Ein Team holt so 2-4% vom Jahresumsatz zurück, ne, wo ja viele auch wohl ein paar 100 Millionen machen bei den globalen Playern. Ein Team von 20 Leuten. Also der Gründer von euch, der kann schon 2x warm essen am Tag. Das geht schon.
Der Gründer, der nagt nicht am Hungertod. Ja, okay. Ja.
Das ist so. Ja, okay. ich meine, das ist, ne, der schafft ja riesen Wert, ne, so für die Vendoren.
Man muss halt verstehen. Das Team ist ein bisschen größer, vor allem, weil wir jetzt auch zur Three Calls Gruppe gehören. Ja. Da sind wir jetzt ja Teil einer großen Software Development Schmiede, die ja noch viele andere weitere Tools für Marktplatzhändler entwickelt.
Ja.
Das heißt, da sind wir jetzt schon in einem größeren Kontext unterwegs.
Aber klar, das, die Company davor, Standalone, war relativ überschaubar vom Headcount und ja.
Ja, kann man so sagen.
Ganz nettes Modell.
Ja, auf jeden Fall. Cooles Modell, ne? Weil es auf der einen Seite halt, ich finde tatsächlich, ne, also ich bin immer ein großer Fan, aber dass man als Gründer auch da irgendwie profitieren kann und soll, wenn man halt ernsthaften Wert halt schafft. Ne? Und das muss man bei euch ja einfach de facto sagen. Ich glaube, jeder Vendor, der halt sagt, okay, ich kriege irgendwie 2-4% halt irgendwie zurück, ne? Das geht irgendwie, geht direkt in meine Profitabilität rein.
Ja, 2% so. Vom Umsatz kann man sich ausrechnen, je nachdem, wie hoch die Profitabilität ist, ist schnell mal zweistelliger Prozentsatz aufs EBIT drauf. Ja. Und was man auch sagen muss, mit allen Vendoren, mit denen wir sprechen, jeder hat diesen Painpoint. Ja. Shortage ist ganz klar, aber Überberechnung auch. Jeder Vendor weiß, ich verliere im Amazon-Geschäft Geld, Amazon zieht mir zu viel ab. Und jeder Vendor hat auch irgendwie das Problem, okay, wie werde ich dem irgendwie habhaft? Wie finde ich es überhaupt raus? Weil Amazon da an der Stelle sehr, sehr intransparent ist. Und auch dann das ganze Eröffnen der Claims, häufig sehr, sehr manuell, zeitaufwendig nachfassen und so weiter. Ja. Und das eigentlich prädestiniert, sag ich mal, diese Konstellation ist eigentlich prädestiniert für eine Plattform, die das automatisiert abbildet.
Ja. Stark. Also irgendwie großen Respekt da an euch und euer Team. Finde ich cool, dass ich auf die Beine gestellt habe, dementsprechend irgendwie, ich fand es so beeindruckend, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie hier Novum und so Podcast, ne, ihr dürft halt auch rein. So kann man ja auch sagen, MoveSell bekommt von den 20% nochmal 19. nein, wir bekommen gar nichts. Und trotzdem bekommen wir den Wert für die Leute, die hier zuhören. Ne? Und das ist letztendlich ja das, wovon der Podcast hier lebt, ne? Nämlich, dass die Leute halt hier irgendwie wertvolle Insights bekommen. Und hier muss man wirklich sagen, der Wert ist irgendwie so groß, dass es irgendwie absolut richtig ist. In dem Sinne, du hast das letzte Wort. Von meiner Seite schon mal irgendwie vielen Dank. Schön, dass du da warst. Mhm. Kontaktdaten packen wir in die Shownotes rein bei uns. Und irgendwie alles Gute auf der weiteren Reise. Vielen Dank.
Ja, also danke Florian. Hat mir viel Spaß gemacht hier bei euch. Und wenn sich ein Vendor interessiert, mehr über die Plattform zu erfahren, ich bin immer jederzeit erreichbar. Halbe Stunde Call für ein erstes Kennenlernen ist in der Regel mehr als genug. Da kann ich alle Details, alle Fragen nochmal beantworten. Und an alle, die Interesse haben, meldet euch gerne.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.